Couch.
Herzlich Hallo. Willkommen zur Folge 207, der Brüll auf dem Couch. Die Apfelkern sitzt mit mir hier rum. Hallo.
Neben mir. Hallo, der Markus.
Hi.
Spritti ist nicht da. Den haben wir auf einem Blind-Date geschickt. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Also er wusste nichts bis vor einer Stunde. Wir haben ihm vorher auch verboten, spontan in Gesang auszubrechen, peinliche Football-Artikel zu tragen oder die Rasierersammlung mitzubringen. Ich bin gespannt, was er im Nachhinein sagen wird und ob er mit unserer Wahl zufrieden ist.
Ja,
deshalb
die einzige
ist er jetzt
Ausnahme,
leider nicht da.
Die wir gemacht haben, er darf nachher seine Rasierersammlung zeigen. Ja, gut. Ja, heute sind wir, wie gesagt, nur zu zweit. Ich muss mal hier gerade mal so ein bisschen dieses Soundbett runterdrehen. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen gelesen, dass in den, also da irgendwie haben die ganzen Nachrichten darüber berichtet und jetzt Spiegel Online und Süddeutsche und sowas, dass jetzt das Lotto-Äquivalent in den Vereinigten Staaten, nämlich Powerball, da gibt es momentan Powerball, 1,5 Milliarden Dollar zu gewinnen, was irgendwie so 1,3 Milliarden Euro oder so ist. Und da habe ich mir gedacht, what? Für eine Person theoretisch, ne? Also, die dann diesen Jackpot gewinnt. Ich finde das schon ziemlich krass irgendwie, oder?
Das ist total verrückt.
Wahnsinn, oder?
Aber ehrlich, wie groß ist denn die Chance, dass man das kriegt? Amerika hat ja noch ein paar mehr Einwohner als Deutschland und wenn davon nur 10% teilnehmen,
ich weiß
da
nicht,
musst du erstmal die richtigen Zahlen oder was auch immer das Auslosungskriterium ist haben. Naja, ich glaube nicht an sowas wie Lotterien.
Nein, also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, Gewinnchance ist 1 zu 292 Millionen. Ich glaube, das ist die Gewinnchance ist dann noch niedriger als in Deutschland. Lotto ist ja an sich sowieso irgendwie bekloppt, finde ich, die Chance. Also es gibt ja immer so Vergleiche, ne? Irgendwie, dass man es, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass man vom Blitz getroffen wird, während man zur Lottoannahmestelle fährt. Und dann habe ich letztens noch irgendwie gelesen, in einem von diesen Artikeln, glaube ich auch, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ein Linkshänder an einem, ach, keine Ahnung, nee, weiß ich nicht mehr genau, dass irgendwie an einem Produkt stirbt, was von einem Rechtshänder gemacht wurde, aber dann noch irgendwie eine weitere Bedingung. Ja, also ganz komische Vergleiche, aber was ich irgendwie ein bisschen krass finde und irgendwie auch unnötig, dass man da diesen Jackpot dann so ansteigen lässt, dass dann eine einzige Person vermutlich, wenn er als einziger dann die Zahlen hat, diese ganze Kohle bekommt, ne? Wie viele Leute man da vielleicht auch mit glücklich machen könnte, diese 1,5 Milliarden Dollar auf mehrere zu verteilen, finde ich irgendwie heftig.
Wer sagt denn, dass Lotto sinnvoll wäre? Also, ne?
Ja, klar,
und dann
stimmt.
Hat dieser eine unglaublich viel Reichtum, fragt sich, ob all seine Freunde ihn wirklich schon mochten und wo die ganzen Neuen herkommen. Ach, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist es toll, jetzt so diese Vorstellung zu gewinnen. Es müssen jetzt nicht gleich Milliarden sein, dass man halt ohne Sorgen, keine Ahnung, seine Ausbildung beenden kann, arbeiten kann, nicht arbeiten kann, ohne jetzt Druck zu haben, Haus bauen, Familie, weiß ich was, Urlaub, Weltreise, Weltherrschaft, ne? Weiß ich nicht, ich glaube, das kann dann noch ein bisschen leichtsinnig machen. Das sieht man noch bei den ganzen Stars, die irgendwie Millionen gescheffelt haben und dann plötzlich dastehen und es heißt, oh, sind pleite, weil dachten halt, sie müssen jeden Knauf in ihrer Wohnung mit einem Diamanten besetzen. Da wird das Hirn auch schon mal schnell einfallsreich, wie man das Geld jetzt los wird. Das ist ja auch eigentlich viel mehr, als man braucht in einem Leben, oder?
Ja, also wenn man das, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit den Steuern ist und so, aber wenn man sich das mal so denkt, dann könnte 1,5 Milliarden könnte schon bedeuten, dass man vielleicht sogar 1 Million Euro Zinsen im Monat kriegt, ne? Und dann wird es echt schon eine Herausforderung, das auszugeben. Ist schon nicht schlecht.
Ich meine, dein Ziel, wenn du Geld hast, ist ja eigentlich nicht, es auszugeben, oder?
Ne, das Ziel nicht. Also vermutlich, dass du gut zu leben und es noch zu vermehren oder so, ne? Oder hättest du irgendwie, wenn du jetzt, sag mal, kriegst jetzt morgen 1,5 Milliarden, hättest du irgendwie was ganz Tolles oder eine Idee? Oder was würdest du machen?
Mir irgendwie Gedanken machen, mich beraten lassen, wie ich das gut anlege.
Aber ich meine, du hast ja so viel, ne? Also das kannst du ja fast gar nicht ausgeben. Würdest du nichts kaufen oder so?
Also ich habe jetzt, weiß ich nicht.
So, du würdest einfach alles anlegen, bis du stirbst. Jawohl, ich habe 2 Milliarden.
Ja. Endlich verherr mich dem Tierschutz zahlen. Nee, keine Ahnung, du kannst natürlich dich schön einrichten und du kannst auf jeden Fall Technik, glaube ich, ist eine spannende Sache, dass man irgendwie so ein bisschen automatisiertes Heim, das ist alles ganz cool. Aber da denke ich, jetzt brauche ich jetzt ein Auto? Nee, eigentlich auch nicht. Also,
ja.
Ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, später noch viel besser, wenn man dann mal ein Haus bauen will. Momentan als Student reicht die Semestergebühr dann, ne? Wie kannst du davon bezahlen?
Ja, ich glaube, ich würde irgendwie Family und Friends versorgen bei so viel Kohle und dann
ja, wahrscheinlich auch.
Reisen wahrscheinlich viel, ne?
Wenn man so ja, viel Reisen hätte. Ist so ein Punkt.
Und man müsste natürlich auch aufpassen, wenn es irgendwie möglich wäre, das zu verheimlichen, dass man dann vielleicht doch nur ganz wenigen davon erzählt, der engsten Familie oder so, weil sonst kann man sich ja gleich im Bodyguard mitbestellen, glaube ich.
Ich glaube, bei Reisen ist es so ein Punkt, dann musst du halt nicht den Billigflug nehmen oder die Bahn zu der schlimmen Zeit, wo du total tot bist, aber es ist halt 30 Euro günstiger und auch nicht im Hostel übernachten, im Vierbettzimmer.
Ja.
Das macht dann schon Unterschied.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das zufällig mal gelesen hast, von Andreas Eschbach ist das, glaube ich, $1 Billion. Es ist so ein Buch, das geht davon aus, er ist einfach so ein relativ armer Typ, der Pizza ausfährt und auch mal irgendwie in so einer Wäscherei gearbeitet hat oder so. Dann stellt sich aber raus, dass ein Vorfahre von ihm vor 500 Jahren bewirkt hat, dass sein Vermögen, was er dann mit Zinseszins immer mehr wurde, an denjenigen vermacht wird, der 500 Jahre später sein jüngster Nachfahre ist. Und zu dem Zeitpunkt, nach diesen 500 Jahren, ist er halt irgendwie $1 Billion. Und dann hast du halt irgendwie so viel, dass du eigentlich schon, also es ist schon fast unmöglich, das irgendwie tatsächlich auszugeben oder so. Und er muss sich dann halt Gedanken machen, okay, erstmal so überwältigt, ich habe jetzt so viel Kohle. Und dann muss er sich Gedanken machen, was kann ich jetzt sozusagen der Welt Gutes tun mit diesem Vermögen? Und da ist eigentlich ganz interessant, auf welche Ideen er dann alles kommt, wo er irgendwas helfen könnte oder wie man Umweltschutz und sowas, wie man das Geld sinnvoll dafür ausgeben kann. Aber nachher gibt's da auch so Machtverstrickungen und so. Ganz interessantes Buch, finde ich.
Reisen scheint ein großes Thema zu sein mit Geld. Im Chat wird gerade gesagt von Chris, hallo Chris, er würde alle Big Icons in Australien besuchen. Bis jetzt hat er erst 4 gesehen. Naja. Ah. Ich habe noch keins gesehen.
Ich auch nicht, leider.
Tja. Reisen scheint wohl so der Punkt zu sein. Ja, ich glaube, das sind auch diese ganzen Events, die kannst du irgendwie kaufen und dich daran bereichern, ohne dass du dir die Wohnung vollstellst. Weißt du, das 5. Auto hat keinen Wert mehr für dich, aber wenn du dann das Konzert von deinem Lieblingsstar besuchst und mit deinem ganzen Geld dir Backstage-Karten kaufst, hast du viel mehr davon als vom 5. Auto, ne?
Ja, klar, ja. Ja, ich meine, bei manchen ist es Hobby und so. Ich zum Beispiel könnte nichts mit irgendwie so einer ganzen Garage oder Garagen voll Autos anfangen. Ich habe da halt keinen Draht zu so richtig. Aber für Leute, die so Autoliebhaber sind, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das dann deren Lebenstraum, sowas zu haben.
Da sind wir wieder beim Thema Minimalismus, ne? Genau. Ich glaube, man könnte sich halt ganz viele coole, moderne Multifunktionsprodukte kaufen. Sowas macht halt Spaß. So
oder so einen richtig fetten Rechner mal, so einen unverhältnismäßig guten.
Ja, wenn du ihn brauchst.
Ja.
Aber halt noch irgendwie, dass du einen größeren Bildschirm hast. So Kleinscheiß ist es ja dann letztendlich wahrscheinlich mit deiner Million.
Ja gut, auch genug über Milliarden gesprochen. Ihr könnt uns auch gerne Milliarden zukommen lassen, um zu gucken, was wir tatsächlich damit machen.
Flatter, ne? Oder auch Direktüberweisung. Also direkt falls Flatter ineffizient wäre, natürlich.
Ja, 10% kriegt Flatter, dann freuen die sich auch schon bei Milliarden.
Richtig.
Ja, aber hier Minimalismus. Man kann ja auch Minimalismus mit Lebensmittel und Ernährung und so machen. Gibt's da was?
Das heißt Diät oder wie? Nee. Also das heißt dann wahrscheinlich Veganismus. Ganz viele Minimalisten sind vegan. Aber auch vegan kann man ja jede Menge schlimme Toxine essen, ne?
Ja.
Es gibt ja auch vegane Schokolade und überhaupt. Jetzt ist ja neues Jahr und ein bisschen hält die ganze Motivationswelle für Fitness noch an. Und neben Mitgliedschaften in Fitnessvereinen verkaufen sich auch ganz toll Detox-Produkte. Hast du davon schon mal was gehört?
Nee, nicht so. Ich habe nur mal von Entgiftung gehört, allgemein so als nur noch Wasser trinken oder sowas. Aber sonst nicht so, weiß ich nicht so richtig, was damit anzufangen.
Ja, du brauchst wahrscheinlich mehr weibliche Instagram-Accounts, denen du folgst und wo du dann die Krise kriegst, weil sie zum dritten Mal Werbung für Detox-Tees machen und du dir denkst, Gott, die glauben den Scheiß oder wollen sie uns alle in die Irre führen? Ja, Detox, habe ich mal gegoogelt. Es gibt gar keinen deutschen Wikipedia-Artikel dazu, denn eigentlich ist es irgendwie Schwachsinn. Aber es gibt einen englischen und der heißt Detoxification logischerweise und es geht darum, dass man auf bestimmte Art und Weise versucht, dem Körper Toxine zu entziehen. Ah. Was für Toxine das sein sollen, das sagt eigentlich immer keiner von den Herstellern der Detox-Tees, Cremes, Badesalze, weiß ich was. Toxine halt, ne?
Ja.
Und da fängt es an. Ich finde, das ist so schrecklich, den Leuten zu versprechen, nehmen Sie jetzt unser Produkt, werden Sie gesünder, fitter, fühlen Sie sich wohler, nehmen Sie 2 Kilo ab, irgendwas. Und entfernen Sie endlich mal die ganzen Toxine, die sich seit Jahren in Ihrem Darm ansammeln mit unserem Abführmittel. Und ich denke mir, was soll denn das? Also natürlich gibt es Toxine, naja, Toxine, Stoffwechselendprodukte, die wir jeden Tag abbauen müssen. Also die ganzen Zellabbauprodukte, Proteinstoffwechselendprodukte, Harnstoff, Bilirubin. Aber ehrlich gesagt, der Körper hat Nieren, Leber und die sind ganz prima im Medikamentenabbau, Ausscheidung von Sachen, die wir nicht brauchen, Abatmung von Sachen. Ich weiß nicht. Ich denke mir immer, der Körper hat alles, was wir brauchen. Okay, wenn deine Niere nicht funktioniert, dann brauchst du Detox und das heißt dann Dialyse und nicht, wir trinken jetzt diesen Tee.
Ja. Wobei, da gibt es ja wahrscheinlich auch keinen Wirkungsnachweis so richtig, oder bei diesen Produkten. Schätze ich mal, oder? Gibt es da was?
Also so ganz klassisch sind ja Detox-Tees, du preise gerne 100 Gramm, 25 Euro. Und dann steht da, fühlen Sie sich wacher, fühlen Sie sich fitter, fühlen Sie sich aktiver, irgendwas. Und dann guckst du, was ist da drin und dann ist da zum Beispiel grüner Tee drin und das macht da ein bisschen wacher wegen Tein oder da ist dann irgendwas drin, was ein bisschen harntreibend wirkt, dann nimmst du halt 1 Kilo in Wasser ab, wenn du davon jede Menge trinkst am Tag. Ich weiß auch nicht. Oder es gibt so Sachen, die appetithemmend sein sollen, dann isst du weniger. Aber letztendlich, Kräutertee ist eine schöne Sache. Warum muss ich 25 Euro für 100 Gramm ausgeben? Der, weiß ich nicht, Kamillen, Fenchel, Amis, Anis, Kümmel, Hagebuttentee, irgendwas, den du halt gerne magst, der tut's auch. Und ist gleich deutlich günstiger. Tee ist eine tolle Sache. Aber ich muss doch nicht diesen kaufen. Und ich habe mir halt ein paar Amazon-Reviews durchgelesen. Und die meinen, ja, seitdem ich diesen Tee trinke, da fühle ich mich so viel besser, hab abgenommen, komm besser aus dem Bett. Und dann stand da, ich habe auch den Ernährungsplan und Bewegungsplan, der dem Tee beilag, befolgt. Und dann dachte ich, okay, wenn ich vorher nur Cola trinke und auf dem Sofa hocke und Chips knabbere und Tiefkühlpizza esse und dann anfange, Tee statt Cola zu trinken, mich zu bewegen und vielleicht mal Salat zu essen, ja, dann ist es ja kein Wunder. Aber da kann ich auch jeden Tee trinken. Ja, solange ich nicht vielleicht jede Menge Zucker reinschmeiße.
Eine rauchen und dann den Thea-Detox-Tee.
Ja, das ist halt so ein bisschen. Ja. Es ist halt wie Ablasshandel für ungesunde Lebensweise. Das finde ich auch. Du kannst Alkohol trinken, du kannst rauchen, Drogen nehmen, alles. Nur Pudding essen, aber solange du Detox-Tee trinkst, dann ist alles wieder schön. Ja, echt.
Oh Gott. Ja, das ich weiß auch nicht.
Ist ganz schrecklich. Und die Leute schwören da drauf und sagen, du hast weniger Hunger, du bist wacher. Das ist ja wirklich so ein bisschen wie Drogen, ne? Nimm Ecstasy, du kannst die ganze Nacht tanzen. Das ist natürlich jetzt nicht so. Es ist nicht so schlimm, es ist ein Tee. Mehr nicht, aber.
Solange das so ein Placebo-Effekt ist, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ja irgendwie auch so ein Ding, dass es häufig so Communities gibt, die sich in Gesundheitssystemen immer so aufstacheln, immer noch eine Stufe weiter und so. Und da muss es wieder irgendwas Neues geben, was man machen kann und so. Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein Ding mit diesem Detox. Vielleicht kann uns da ja mal ein Experte eine Meinung zu geben, ein Detox-Experte.
Ein Detox-Experte, ja. Also irgendwie. Entweder sie nennen das jetzt alles so, weil sie denken, okay, das ist jetzt aktuell ein gehypter Begriff und es ist ein guter Weg, Sachen zu vermarkten. Das verkauft sich einfach. Und wir wollen ihnen eine gesunde Lebensweise verkaufen, was ja grundsätzlich eine super Sache ist. Trinkt Tee statt Cola. Aber damit wird auch ganz viel, weiß ich nicht, Missbrauch getrieben mit diesem Begriff. Und dann ist es einfach sinnvoller, einfach gleich nicht zu rauchen und mäßig zu trinken und halbwegs vernünftig zu essen und sich diesen Tee zu sparen.
Ja, stimmt. Jawohl. Bekloppt.
Richtig.
Ja. Hab jetzt keine gute Überleitung. Vielleicht bekloppte Filme kann man ja auch auf Netflix angucken. Oh Gott, ganz schlecht.
Zu viel Netflix erfordert manchmal auch Detox. Dann bist du nämlich völlig irre.
Stimmt. Ja, und viele haben sicherlich auch mal Schwierigkeiten, neue Serien und Filme auf Netflix zu finden, obwohl es da so viele gibt. Dass man irgendwie davor sitzt und von der Auswahl erschlagen wird sozusagen. Und da gab es jetzt einen Post von What's on Netflix, dass es The Netflix ID Bible gibt, oder das haben sie so aufgelistet als Blogpost. Und da ist es halt möglich, über eine URL, also über so eine Adresse, die man oben im Internetbrowser eingeben kann, gefolgt von einer Nummer, direkt zu einer bestimmten Kategorie kommt, die normalerweise auf der Netflix-Seite selbst nicht angezeigt wird. Und da kann man zum Beispiel so einschränken, bei Action und Adventure kann man dann zum Beispiel sich nur Martial Arts Movies anzeigen lassen oder nur Westerns. Oder bei Children and Family kann man sagen zum Beispiel TV-Cartoons oder Movies für Kinder zwischen 5 und 7 oder zwischen 8 und 10 und so weiter. Also richtig fein aufgegliedert. Und falls da jemand irgendwie besondere Vorlieben an Filmen und Serien hat, der kann ja vielleicht mal in die Liste reingucken. Vielleicht findet er ja was Interessantes. Du findest immer was auf Netflix?
Naja, sagen wir mal so. Spritti erzählt mir genug Sachen, die ich gucken soll und ich komme so gar nicht hinterher. Und es ist immer so, halt die Klappe, ich bin immer noch bei der Bitch in Apartment 23. Wenn ich fertig bin, kommt vielleicht irgendwann mal Orphan Black. Oh, was, ich soll das gucken? Ach, ich schaff's halt einfach nicht, das alles zu gucken und deshalb, da herrscht kein Mangel.
Ja. Also ich habe das manchmal, dass ich irgendwie denke, okay, ich habe ja auch so meine Liste über trakt.tv, da kann man ja so katalogisieren, was man alles schon gesehen hat und dann sieht man zum Beispiel auch, ach ja, jetzt ist gerade wieder die und die Serie angelaufen, da könnte ich ja mal weitergucken, ne, die ich halt noch nicht abgehakt habe. Aber manchmal, wenn ich dann so denke, oh, was könnte ich jetzt gucken und mache Netflix auch, dann denke ich, oh nee, das nicht und Film habe ich auch keine Lust dran und dann weiß ich irgendwie nicht so richtig, was ich machen soll.
Deswegen finde ich,
finde ich die Liste eigentlich ganz gut. Ja.
Ja, mich würde halt immer interessieren, so international, wenn ich einen bestimmten Film suche, haben sie den, muss ich nach Amerika reisen oder nach Australien oder wo kann man den eigentlich gucken? Sowas wäre mal nützlich.
Das würde ich, also es ist ja, ist so semi-legal, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist. Ich schätze mal, dass man bricht da kein deutsches Gesetz mit. Vermute ich jetzt einfach mal. Ist keine Rechtsberatung hier, ne? Wenn man mit einem VPN, die kann man sich ja mieten, kann man einfach googeln, VPN-Services und man kann ja auch vielleicht Blogposts lesen, welcher da gerade vielleicht auch gut ist und so. Und dann kann man sich ja in ein VPN-Netzwerk einwählen, was zum Beispiel in den Vereinigten Staaten ist oder in Großbritannien und so. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann ändert sich halt die Auswahl bei Netflix, wenn man ganz normal die Netflix-Seite besucht. Und dann bekommt man zum Beispiel auch aktuellere Serien angeguckt oder zum Beispiel im Fall von Frasier, was ich damals ganz gerne geguckt habe und was ich auch irgendwie eine tolle Serie fand, die gibt es zum Beispiel beim deutschen Netflix nicht. Und die gibt es dann aber im US-Netflix, allerdings nicht in deutscher Sprache. Aber ja. Ich gucke ja eigentlich sowieso recht gerne in also US-Serien auch in Originalfassung. Und deswegen kann man so auch an die anderen Dinge kommen, zumindest bei Netflix.
Also Buffy konnte ich auch nur aufgrund meines ausgeprägt langen USA-Aufenthalts im Sommer sehen.
Ja. Genau. Ja, Buffy, vielleicht muss ich mir das auch nochmal antun. Aber ja, du warst ja begeistert davon.
Ja, da kann man gut zustricken. Ja, meine Mutti hatte heute die Socken an, die ich ihr zu Weihnachten geschenkt habe. Da war Buffy noch nicht durch. Gute Zeiten.
Ja, so auch eine interessante Frage. Welche Serie würde man gerne vergessen wollen wieder, damit man sie nochmal gucken kann? Ich wüsste jetzt gar nicht, welche ich mir aussuchen würde. Vielleicht sogar sowas wie Lost, weil ich davon die ersten Staffeln so gut fand.
Oh, das kann ich auch noch gucken.
Aber die wird halt nachher schlechter, finde ich zumindest. Aber man ärgert sich dann halt, weil da so viele Staffeln sind, irgendwie 6 oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Und wenn dann die ersten waren richtig gut und wenn es dann nachher so ein bisschen schlabbert und beim Ende auch nicht so gewünscht ist, wie man sich das eigentlich denkt, dann ärgert man sich nachher so ein bisschen.
Das ist natürlich ein Alterungsprozess. Irgendwann schlabbert es halt.
Ja.
Ja. Also zum Beispiel so True Blood, das erste war auch genial und irgendwann war es nur noch so. Ja, boah, stimmt, kitschiger recht. Scheiß.
Ja. Ja. Ja, also wenn wir gerade auch bei Serien und bei Netflix sind, die haben ja jetzt eine Doku-Reihe gekauft, eine Doku-Serie Making a Murderer, und die ist ja super erfolgreich, zumindest was Social Media und News und so angeht, super prominent und wird die ganze Zeit drüber gequatscht. Hast du zufällig schon was von gehört von Making a Murderer?
Ja, und dann dachte ich, Moment mal, wie war das? Also Murder ist der Mord und Murderer ist der Mörder.
Ja.
Aha. Das heißt, wie Germany's Next Topmodel, nur mit Mörder.
So, wer traut sich, einen Mord zu begehen?
Ja, Mördercasting. Okay, und heute lernen wir die perfekte Haltung einer Stichwaffe.
Oh Gott.
Ja, so stelle ich mir das vor.
Ja, also ich würde generell empfehlen, wenn man auf True-Crime-Formate steht, zum Beispiel sowas wie den Serial-Podcast, also Berichte, wo von echten Verbrechen geredet wird und das in Doku-Format, würde ich eigentlich empfehlen, da ohne Vorinformationen ranzugehen, weil ich das so gut finde und weil man auch immer wieder überrascht wird. Deswegen sollten euch solche Formate interessieren, dann springt doch vielleicht zum nächsten Thema und schaltet einfach mal die erste Episode an. Für diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen was erfahren wollen oder auch einfach nur jetzt mal hören wollen, um was es so grob geht, da könnt ihr jetzt weiterhören. Also, es geht darum, dass ein angeblicher Schwerverbrecher im Gefängnis war, und vielleicht muss ich auch noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob man es unbedingt machen muss immer, aber Triggerwarnung, körperliche Gewalt und sexuelle Übergriffe. Ja, also einer, der verurteilt wurde, weil er angeblich eine Frau vergewaltigt haben soll, sitzt in Haft, heißt Stephen Avery. Und sitzt halt schon 18 Jahre in Haft. Und dann stellt sich heraus, durch verschiedene Dinge, die ich jetzt auch nicht erzählen möchte, dass es wohl so sein wird, dass er die Tat gar nicht begangen hat. Also nach so und so vielen Jahren gab es halt neue DNA-Methoden, um Verbrechen nachzuweisen. Und wie nennt man das nochmal hier, diese... Es gibt ja immer...
Fingerabdruck.
Ja, genau. Und es gibt ja immer so ein Crime Lab oder so. Also es gibt ja immer Gegenstände, die nach einer Tat von der Polizei mitgenommen werden und die man dann auch noch Jahrzehnte später nach DNA-Spuren überprüfen kann. Und dann stellte sich halt heraus, dass der tatsächliche Täter ein anderer war, der früher auch schon mal so ein bisschen im Verdacht war. Aber diesen Hinweisen so nachgegangen sind, weil sie diesen Stephen Avery, also die Polizei, so ein bisschen auf den Kicker hatten. Also die wollten den eigentlich wohl so verurteilen. Dann haben sie eigentlich alle anderen Hinweise quasi so ignoriert. Ja, stellt sich dann heraus, dass er unschuldig ist und für 18 Jahre im Gefängnis unschuldig auch saß. Kam raus, super Medientrouble und so, wird verfolgt, was heißt verfolgt, also es wird gezeigt, wie er wieder zu Hause ankommt und bei seiner Familie wieder ist. Und dann strebt er halt ein Verfahren an, dass er für diese Zeit, die er da unschuldig saß, finanziell auch entschädigt wird. Und eigentlich war das nicht zwangsläufig seine Hauptabsicht, die ganze Kohle daraus zu kriegen, was wohl mehrere Millionen gewesen wären, ich glaube über 10 oder so waren das, sondern seine Absicht war eigentlich, dass die wahren Umstände seiner Tat da aufgedeckt werden und dass dann auch gezeigt wird, dass zum Beispiel die Polizei damals sehr biased da an die Sache rangegangen ist. Und dabei gerieten die Polizisten halt immer weiter in Bedrängnis. Und es gab dann auch so eine Anhörung. In Amerika gibt es irgendwie noch so ein juristisches Format, wo man dann irgendwie unter Videoaufzeichnung befragt wird und das dann auch nachher vor Gericht vorgezeigt werden kann. Und da gerieten die ziemlich in Bedrängnis und stellt sich dann heraus, dass kurze Zeit später dieser Stephen Avery noch ein Verbrechen verübt haben soll. Und eventuell ist tatsächlich die Polizei damit verbunden, dass er wieder angeschuldigt wird. Sitzt also heute auch noch im Gefängnis und zum zweiten Mal quasi. Also er wird wieder einer Tat beschuldigt, nämlich eine Fotografin, Theresa Halbach, umgebracht zu haben. Und jetzt dieses Doku-Format versucht ihm jetzt auf die Schliche zu kommen und zu gucken, was steckt wirklich dahinter, was könnte vielleicht noch passiert sein. Und auf jeden Fall ist das Krasse daran und was die Serie auch so toll macht, irgendwie, dass der ganze Gerichtsprozess und alle möglichen Dinge auch per Video gezeigt werden, weil auch viele der Vernehmungen und sowas bei der Polizei auch auf Video aufgenommen wurden. Und man fasst es manchmal gar nicht, wie die Justiz dann sich so verhält und dass zum Beispiel immer der gleiche Richter, immer dieser eine Judge Patrick Willis oder so, über diese Urteile bestimmt und man fragt sich manchmal, kann das überhaupt sein, dass er da, was er da jetzt für ein Urteil spricht und wie sich die Jury da entscheidet, trotz der komischen Beweislage. Also ich finde super spannend gemacht und auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich würde sagen, von mir 10 von 10 Bananen.
Oh, dürfen die das überhaupt? Also diese Originalaufzeichnungen verwenden? So als Judge irgendwer hätte ich ja auch keine Lust, dass mir da tausende Leute zugucken bei meiner Arbeit und dann quasi über mich urteilen. Das kann ja auch nach hinten losgehen.
Ja, also es gibt ja irgendwie Information of Freedom Act oder sowas in den Vereinigten Staaten. Und ich glaube, es gibt auch so ein ähnliches Äquivalent für Wisconsin, wo das halt stattgefunden hat, dass dann quasi auch Presse und Medien und so zu älteren Fällen oder auch zu irgendwelchen Fällen diese Informationen rausklagen können oder beantragen können. Und es war halt auch schon so, dass die jetzt diese Filmemacherinnen, zwei Frauen, ist vielleicht auch noch positiv hervorzuheben, dass sie dass die sich so eine Mühe damit gemacht haben und über 10 Jahre diesen Fall begleitet haben und alles Mögliche auch versucht haben, mit Interviews zu machen und so weiter. Und was so richtig creepy ist, ist dann teilweise auch dieser Staatsanwaltschaft. Zum einen hat er total die creepige Stimme, der spricht halt immer so hell und so, ne? Fand ich irgendwie so krass, so ein Typ zu sehen, Ken Kratz heißt der nachher auch noch, sag ich jetzt mal nicht. Also die ganzen Akteure da zu sehen, wie sie halt alle, ja, wie dann halt Recht gesprochen wird und wie sich das Recht da so zusammengebogen wird und welche Macht auch Polizei hat und wie Polizei auch in diesem Fall, besonders im zweiten, eingewirkt hat, ist schon sehr interessant so zu sehen, ja.
Okay, dann geht's gleich weiter mit der Filmaffen-Couch. Dieses Mal wirklich hochaktuell, aber nicht mit wahrheitsbasierten Verbrechen. Und zwar habe ich Sweeney Todd gesehen. Der teuflische Barbier aus der Fleet Street, ein Film aus dem Jahr 2007, mit geführt dem halben Harry Potter Cast, also Johnny Depp war es jetzt nicht, aber Helena Bonham Carter, Alan Rickman, da war noch, wie heißt denn der Rattenmann? Peter Pratt?
Weiß ich nicht.
Der sich in die Ratte verwandelt, wie auch immer. Der war auch mit dabei, also es war quasi auch Snape dabei. Naja, okay, ich soll mich auch nicht verrennen, wenn ich die Leute nicht genau benennen kann. Jedenfalls halb Harry Potter gefühlt. Und es geht um Sweeney Todd, der den Namen jetzt nur als zweite Identität gewählt hat, nach seinem tragischen Liebesleben. Also er war jung, er war ein Barbier, er war verliebt, er hatte eine wunderschöne Frau, sie hatten zusammen ein zartes Töchterchen. Und es hat sich ein Richter in seine Frau verliebt und ihm auch ausgespannt letztendlich. Ja, und damit konnte er nicht klarkommen und ist ins Exil gegangen. Und nach 15 Jahren kommt er wieder nach London und nennt sich jetzt Sweeney Todd. Und sein Ziel ist es jetzt, den Richter Turpin fertig zu machen für das, was er ihm angetan hat. Also er ist sehr verbittert, sehr böse, sehr düster. Das bringt auch dieser ganze Film schön rüber, diese düsterne Atmosphäre. So zeitlich spielt das, oh Gott, ich will mich jetzt gar nicht ein, viktorianisches London. Okay. Wo hat er gesagt, in der Vergangenheit. Das ist auch sehr schön gemacht, von den Kostümen her und der Szenerie. Und über verschiedene Umwege kommt er dazu, ja, seine Barbierfähigkeiten zum Mord zu nutzen. Und das ist echt schon ein bisschen gruselig, wie beiläufig da quasi Menschen umgebracht werden in dem Film. Das ist schon ein bisschen gruselig. Was mich auch irritiert hat, die singen ja ganz viel.
Ja.
Das habe ich gar nicht erwartet. Die singen jede Menge. Und krass. Irgendwie ist das cool.
Okay.
Ja.
Wie viele Bananen würdest du dem Film geben?
Wie viele Bananen würde ich ihm geben? 7,5.
Ja,
also cool. Ich mochte die Schauspieler total, ich mochte die Darstellung. Es war ein bisschen gruselig. Die Geschichte war auch am Ende dann eher deprimierend.
Oh, ja.
Aber war gut, ja, definitiv gute Unterhaltung.
Cool. Kann man den noch auf Netflix sehen, besser zu werden?
Ich habe mir ehrlich gesagt eine DVD
ausgeliehen
von jemandem. Ich weiß es nicht.
Okay, kann man ja nochmal gucken.
Obwohl, nein, ich habe die mir nur ausgeliehen, weil es sie nicht auf Netflix gab. So war es. Ich habe nämlich schon mal im letzten Jahr geguckt, ob es das gab. Da gab es das nicht.
Ah, okay.
Auch auf kleinen Rumreiseversuchen habe ich es nicht gefunden.
Ja. Ja, Videotheken fällt mir gerade ein, die sterben mir auch wirklich krass auf. Ist mir jetzt letzte Zeit richtig aufgefallen. Also so mehrere, wo ich, oder zumindest zwei, wo ich früher auch mal selbst was ausgeliehen habe, sind jetzt auch geschlossen. Ja. Das ist aber auch kein Zukunftsgeschäft.
Nee, auf keinen Fall.
Ja.
Ich war doch auch schon 100 Jahre nicht mehr in der Videothek. Früher hat man das gemacht, dann ist man abends noch zurück, weil sonst kostet es ja einen Euro mehr.
Ja, ja, genau.
Ja, nee, das machst du nicht mehr. Und ich glaube, ich war schon früher nicht deren bester Kunde.
Naja, ich habe auch ab und zu mal habe ich da irgendwie was ausgeliehen und dann direkt zwei, drei Filme oder so, wenn man abends mit Kumpels was gucken wollte oder so. Und dann gab es teilweise auch besonders gegen Ende, oder was heißt gegen Ende, als das so mit dem Internet richtig Fahrt aufnahm, dass man da auch mit durch die Bandbreite in guter Qualität Filme gucken konnte, wurde das ja auch richtig günstig, ne? Dann teilweise nur 1 Euro oder so. Während du heute bei iTunes oder so, ich weiß gar nicht, was es gerade kostet, 3 Euro, 4 Euro oder so fürs Ausleihen bezahlst, finde ich schon stolz in Betracht so.
Ja.
Aber Netflix,
das hat ja was gekostet, ne?
Ja, genau.
Es ist schon ein bisschen inflationär, wie man das Ganze bei Netflix angeboten bekommt. Und wenn du das dann nicht alleine hast, sondern dir teilst, also ich teile meinen Account mit zwei anderen, dann ist das schon so ultimativ günstig. Also
Das
ist schon ein bisschen surreal.
Auf jeden Fall.
Ich meine, für uns ist es toll, aber der Wert von Filmen und so.
Ja, Netflix spekuliert, glaube ich, darauf. Die haben ja gerade auch noch irgendwie auf fast alle Länder der Welt erweitert oder so.
Ja.
Dass wenn dann halt jeder irgendwie einen Zehner im Monat bezahlt, so um den Dreh, dass das dann letztendlich dann auch richtig wieder Kohle reinbringt, ne?
Machen die jetzt noch Minus, weißt du das?
Weiß ich nicht, ne. Ich könnte, glaube ich aber nicht. Also könnte ich mir nicht vorstellen. Aber ich frage mich dann teilweise auch, zum Beispiel jetzt sowas wie Making a Murderer, was jetzt auch wohl von unwahrscheinlich vielen Leuten geguckt wird, die stellen das dann ja ein, die kaufen das und stellen das da drauf, aber die haben ja quasi keinen direkten, oder außer wenn sich Leute dafür extra neu bei Netflix anmelden, aber die haben ja eigentlich keinen extra neuen Gewinn dadurch, dass sie jetzt zum Beispiel so ein Format da reinholen, ne? Da frage ich mich manchmal, warum sie so, dass sie trotzdem noch die Top-Titel teilweise da reinholen. Ne? Ist schon,
um attraktiv
ich ganz
zu
cool.
bleiben, dass die Leute sich nicht sagen, ich suche mir ein anderes Portal, weil die Top-Titel hat Netflix halt nicht.
Ja, stimmt, ja.
Es muss ja schmackhaft bleiben.
Ja, stimmt.
Das tut auch. Ja, keine Bananen gibt es aktuell für David Bowie. Man ist dem ja nicht entkommen. Ich habe das am Montag? Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen gleich morgens bei Twitter gelesen, dachte ich, David Bowie tot. Dann stand da erst, nee, das ist alles hier ein Hoax. Das ist alles ein Gerücht, stimmt nicht. Und dann kam der offizielle David Bowie Twitter-Account mehrfach retweetet bei mir an, er ist doch gestorben. Ja, es ist immer ein bisschen beeindruckend, wie der Tod einer Person zu einem sozialen Social-Media-Ereignis wird, oder?
Ja. Ja, ich weiß, ich kann das nicht so recht hier einschätzen. Ich weiß, dass es total viele Menschen gab, die tatsächlich wirklich großer Fan von seiner Musik waren und von seiner Person auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass man dann, wenn man den über mehrere Jahre auch begleitet hat, als Musiker sozusagen, dass man dann auch wirklich total betroffen ist. Aber vieles, denke ich mir, ist auch so ein quasi schon so ein Mitläufertum vom Betroffensein und vielleicht sogar tatsächlich so ein bisschen geheuchelt auch nein und sowas. Weiß nicht. Also ich für mich kann jetzt sagen, ich respektiere das, wenn da jemand betroffen ist oder so und das auch vielleicht auf Social Media teilt. Aber ich bin ja auch so ein Kulturbanause. Ich kenne zwar einige seiner Songs, aber ich habe mich nie großartig dafür interessiert, wer David Bowie eigentlich ist. Ja, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie betroffen von der Nachricht war oder so.
Ja, also ehrlich gesagt, genau, kommt es mir auch so vor. Plötzlich haben ihn alle geliebt und 20 Leute in meiner Timeline innerhalb von 5 Minuten outen sich als seine größten Fans. Das finde ich schon ein bisschen auffällig. Aber andererseits kann ja sein, der war ja total bekannt. Hm. Und das war auch schon so, weiß ich nicht, als hier der Motorhead-Sänger gestorben ist im Dezember oder Robin Williams, war auch sehr prägnant, wie viele dann so berührt waren. Ich muss sagen, David Bowie, ich habe nicht so den persönlichen Bezug zu ihm gehabt. Jetzt habe ich im Nachhinein mal so eine Spielseite angeguckt. David Bowie für Anfänger, die Songs müssen sie kennen. Und ich muss sagen, die habe ich alle schon gehört, aber ich hätte sie ihm jetzt nicht aktiv zugeordnet und gesagt, oh ja, das ist aus seiner Phase so und so. Hm. Ich kannte ihn eher aus Under Pressure von Queen, weil ich das als Kind total auch gehört habe. Und ich dachte mal, wer ist denn dieser Typ mit dieser komischen Quietschestimme in diesem Lied? Und habe ich hinten nachgeguckt und dann stand da David Bowie. Und Placebo hat auch mal mit ihm einen Song aufgenommen. Aber da hat er nicht so eine komische Quietschestimme, das ist okay. Ja, ja, das war eigentlich so meine Kontaktfläche mit David Bowie. Und jetzt zu sagen, ich war ganz großer Fan und stark von ihm beeinflusst, wäre eine Lüge. Aber er hat echt ein großes Kunstwerk aus seinem Leben gemacht, muss man sagen. So diese Selbstinszenierung, das findet man nicht mehr so oft. Oder vor allem, die Leute ziehen es ja nicht so durch. Irgendwann versackt das und die sind dann sie selber. Weißt du, wenn die erst mit ganz vielen Pseudonymen arbeiten und sagen wir nur, es ist Sido, der dann irgendwann den Scheiß mit der Maske nicht mehr gemacht hat. Oder Lady Gaga ist, glaube ich, auch nicht mehr ganz so crazy. Oder man hört einfach nichts von ihr, aber das halten die nicht alle durch. Und er hat das wirklich durchgezogen, fast 70 Jahre lang. Und ist dann mit großem Abschluss Trompeten, Pauken, Schlagwirbel gegangen. Also das war da echt super geplant. Dass jetzt nochmal vor ein paar Tagen das Album rausgekommen ist, nochmal dieses Video, da werden sich natürlich alle drauf stürzen. Der Tod eines Stars erhöht seinen Wert unglaublich. Auch wenn er jetzt nichts mehr dran verdient, das hat er schon gut einkalkuliert.
Ich habe wohl auch nur gelesen, dass er einer der reichsten Künstler sein sollte, also irgendwie fast 1 Milliarde Vermögen hat. Also bald etwas weniger als der Lottogewinner in den Staaten. aus unserer Live-Redaktion, aus der Live-Redaktion, nämlich Chris, hat gerade noch geschrieben, dass er David Bowie mal auf dem Glastonbury Festival 2000 gesehen hat und das war absolut genial. Ja. Ich glaube aber auch bei sowas wie jetzt Robin Williams oder so, dass dann nicht zwangsläufig bei dem zum Beispiel nur um die Person ging, sondern auch so um seine Krankheit, Depression und sowas und dass das viele auch bewegt hat, irgendwie darüber zu posten oder so, dass das jetzt nicht ausschließlich er und sein Schaffen war, was es da ging in den Posts und so. Ja, David Bowie. Ich habe jetzt leider nicht mehr viel zu sagen zu David Bowie. Da müsste jetzt Spritti dabei sein. Ich glaube, der wird sich da als Musikexperte, Musikserien und Rasiererexperte noch deutlich besser auskennen. Aber können wir ja vielleicht in der nächsten Folge nochmal nachfragen.
Was auch interessant war, das habe ich jetzt auch so ein bisschen nachhinein mitgekriegt, der hatte wirklich seine Ehe und das hat gehalten von 1992 bis jetzt. Und das ist auch nicht was man häufig findet. Ja. Den ganzen Stars.
Genau, bei den Musikern und Popstars ist das, glaube ich, auch echt nicht so normal, ne?
Nee.
Jo. Hast du...
Noch eine Frage, bei welchem Star wärst du jetzt total traurig, wenn er jetzt stirbt, ohne dass du ihn nochmal siehst?
Sag du erst mal, ich überlege noch mal.
Also ich möchte unbedingt mal System of a Down live sehen, schon länger. Phil Collins wäre auch so eine Sache. Irgendwie ist das so ein bisschen durch diese ganzen Disney-Songs, aber ich mag auch die R.E.M.-Sachen.
Ja.
Nur der tut halt nicht mehr so in letzter Zeit, ne?
Stimmt.
Der hat aufgehört, bevor ich da groß aktiv hingehen konnte. Irgendwas hatte ich gerade noch. Naja, Johnny Cash oder Queen, das wären auch so Leute gewesen, die ich echt gern live gesehen hätte, weil ich die einfach in meiner Kindheit viel gehört habe. Mein Vater ist Fan von beiden und das ist halt das, was wir immer gehört haben, wenn wir laut durchs Wohnzimmer gestampft sind.
Ja.
Naja, nur die machen halt auch nicht mehr so viele Konzerte.
Ja, also ich kann das echt schlecht sagen. Wahrscheinlich wären das irgendwelche Produzenten und Serienmacher, von denen ich noch nicht mal den Namen weiß, wo es dann auffallen würde, dass der all meine Lieblingsserien produziert hat oder dafür Drehbücher geschrieben hat. Und da würde es mir jetzt natürlich wehtun. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie konkreten Künstler sagen, ich sag mal, alle Künstler, die ich toll finde und so, wäre natürlich blöd und schade, wenn die sterben würden, aber jetzt so speziell fällt mir keiner ein.
Oh, und natürlich Placebo. Also ihren Drummer tauschen sie ja immer regelmäßig, aber so Brian Molko, Stephen Oldstar, das wäre schon irgendwie so ein bisschen Schnüff.
Ja.
Ja. Die können ruhig noch öfter vorbeikommen.
Ja, stimmt.
Die dürfen dann auch neben mir wohnen und meine Nachbarn sein.
Ja? Hast du Stars in deiner Nachbarschaft?
Nein.
Ja, ich dachte nur mal so generell, ist mir mal wieder so aufgefallen, dass ich glaube, dass ich normalerweise so im alltäglichen Leben, wenn ich mal Menschen begegne oder so, ganz okay mit denen klarkommen und auch relativ nett sein kann und so, ne? Aber eine Ausnahme sind bei mir so ein bisschen Nachbarn, dass ich da so schon fast prinzipiell eigentlich keinen Kontakt aufnehmen will, ne? Egal, was das für nette Menschen sein mögen, dass ich einfach keine Lust habe, irgendwie da in Kontakt zu kommen, weil man auch so eine physische Nähe ständig hat, wo dann theoretisch immer einer rüberkommen könnte. Und ich habe dann vielleicht auch noch so ein bisschen das Problem, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, Grenzen zu setzen. Und zum Beispiel, wenn dann jemand rüberkommt und sagt, sie, was weiß ich, sollen wir ein Bier trinken? Und ich habe da eigentlich gar keine Lust dran, dann Nein zu sagen. Und deswegen muss ich sagen, dass ich, wenn es um Nachbarn geht oder so, ich grüße zwar nett und sage Hallo und so, aber ich da irgendwie einen weiten Bogen drumrum mache, mich da irgendwie freundschaftlich irgendwie mit zu beschäftigen.
Und seitdem es Packstationen gibt, hast du auch keinen Grund mehr für soziale Interaktion mit Nachbarn. Ja, scheiß Packstation, die Menschen isolieren sich deshalb. Ist irgendwie schon ein bisschen schade. Wen lässt du denn, keine Ahnung, die Blumen gießen, wenn du mal nicht da bist?
Ich habe keine Blumen.
Und wen lässt du die Katzen füttern, wenn du... Ich hab keine Katzen.
Ich hab keine Katzen. Bei mir lebt nichts in der Wohnung, außer ich. Und vielleicht irgendwas in der Mikrowelle, aber...
Und wen lässt du die Briefe rausnehmen, wenn du nicht da bist? Ich habe keine Briefe und wenn mein Briefkastenschlitz ist, ein Reißwolf.
Ne, ohne Scheiß, ich habe letztens mal irgendwann Post... Es gibt ja so einen Nachstellungsauftrag, ne? Kann man sich mittlerweile die Post 1 kennen lassen? Dann kommt die ins... Post, digital ins Postfach. Kostet irgendwie 10 Euro oder sowas.
Wir merken, Nachbarn sind Überbleibsel aus der Analogwelt. ich habe auch nicht so viel Kontakt mit meinen Nachbarn. Also das liegt daran, das sind halt so Rentner, da weiß man immer nicht, leben die noch, leben die nicht. Habe ich aber jetzt schon monatelang nicht mehr gesehen. Ach guck, da sind sie mal wieder. Ja. Ne, dann gibt es die haben einen Hund und laufen deshalb mal vor der Tür vorbei und man kriegt mal ab und zu ein Paket von denen und wir kriegen mal geben denen mal ein Paket, das war's.
Ja.
Ja.
Also ich glaube, für mich wäre schon ein Unterschied, wenn ich jetzt, sag ich mal, ich wohne ja jetzt im Haus, was Mietswohnung, wo relativ viele Parteien in einem Haus wohnen. Und ich glaube, das ist noch ein Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel ein eigenes Haus hätte oder so ein freistehendes, ne? Dann wäre ich da, glaube ich, schon aufgeschlossener gegenüber, weil man ja auch nicht unbedingt so sich auch im Flur oder so über den Weg läuft und so, ne?
Ach, da hast du mehr Sicherheitsabstand.
Ja, ne, oder hier zum Beispiel, es ist ja auch eigentlich bei Nachbarn ist das ja so, ne? Du kannst ja auch nicht, wenn du jetzt mal wirklich keinen Bock hast oder so, kannst ja schlecht verheimlichen, dass du nicht da bist, wenn die dich gesehen haben, ne? Irgendwie auf dem Flur oder keine Ahnung. Weißt du, wenn ich jetzt theoretisch, wenn ich mal irgendwie keine Lust hätte, könnte ich ja sonst auch mich nochmal dafür zu entschließen, nicht ans Telefon zu gehen oder nicht die Klingel zu beantworten, nicht an die Tür zu gehen oder so. Aber wenn es halt Nachbarn sind, und ich muss auch sagen, ich habe habe einmal eine ganz schlechte Erfahrung mit einem Nachbar gemacht, der dann hier tatsächlich irgendwie fast täglich vor der Tür stand und irgendwas wollte, MP3-Player ausleihen, und der war ziemlich jung, so, weiß nicht, 18, 19 oder sowas. Und ja, wo das schon echt für mich zum Stress wurde und ich immer hoffte, dass er an dem Tag nicht kommt, und ich da aber auch anscheinend dann Schwierigkeiten hatte, irgendwie Grenzen zu ziehen.
Mann, der fand dich cool. Der wollte mal sagen, ich habe einen älteren Freund, der hat zu dir aufgesehen, und nicht nur, weil du groß bist.
Ja.
Und du so, nee, der schon wieder. Du hattest dann so eine Türmatte, da stand drauf, not you again.
Nee, der war auch schon ein bisschen sehr merkwürdig, der dann auch so 20 Mal klopfte und hallo, hallo und so. Ja, das war schon irgendwie ein spezieller Fall. Aber der ist zum Glück ausgezogen.
Ja. Du hast ihm Kisten schleppen geholfen. Schneller als jeder andere, nur damit er weg ist. Also ich glaube, wenn man in einer Mietswohnung wohnt, ist ein gutes Nachbarschaftsverhältnis zumindest zu einer Partei echt unglaublich wichtig, wenn mal irgendwas ist.
Ja.
Auch so, was man immer jetzt hört von Freunden, keine Ahnung. Ja, bei uns ist jetzt Wasserschaden, unser Bad wird komplett renoviert, Dusche und Klo sind jetzt einen Monat nicht benutzbar. Gut, dass wir die Nachbarn kennen.
Oh ja, okay. Ich ja, weiß gar nicht, ob es da bei Mietwohnungen irgendwie einen Zeitraum gibt, wo einem dann der Vermieter sowas wieder zur Verfügung stellen muss, aber es wäre echt schon schlimm. Obwohl, ich hätte ein Schwimmbad hier fast direkt nebenan. Also das wäre dann meine Alternative.
Also du würdest dann für jedes Mal Toilettenbenutzung irgendwo anders hingehen?
Also, das ging ja auch nicht. Also selbst wenn es jetzt so wäre und ich von mir aus ein gutes Verhältnis zu jedem meiner Nachbarn hätte oder so, freundschaftliches, dann würde ich doch nicht immer zu anderen auf Toilette gehen. Dann müsste ich mir irgendwas anderes, dann würde ich dann, weiß ich nicht, irgendwo anders wohnen oder zu meinen Eltern fahren oder so, keine Ahnung.
Ich komme mal kurz vorbei, warum? Naja, Detox, ne Mutti, ich mach mal kurz Detox bei dir.
Detox. Deine Detox-Sessions stinken immer so.
Ja, oh ja, Gott. Das ist mal eine vernünftige und korrekte Verwendung des Wortes Detox.
Ja. Ja, mal gucken, wie das so ist. Den Nachbarn. Ich habe zum Beispiel gerade auch im anderen Podcast gehört und so, wo war das nochmal, irgendwie, dass irgendwie eine ihre ganzen Nachbarn gegoogelt hat und sowas. Das finde ich voll creepy irgendwie. Sie weiß, was ihre ganzen Nachbarn machen, was sie arbeiten, was sie posten und so. Gott, gibt Leute.
Ja, deshalb poste ich halt nicht so viel auf Facebook, ne? Ja. Ist mir alles creepy. Und also ich glaube, Facebook ist einfach ganz großer sozialer Stressfaktor. Meine Schwester hat sich das jetzt zugelegt, weil Abi, und die besprechen ja alles auf Facebook, war bei mir auch so. Und sie, oh mein Gott, so viele haben schon ihr Abi-Ball und posten Bilder, wie sie das anhaben. Oh mein Gott, ich habe noch gar kein Kleid. Scheiße, das Kleid ist so schön, das kann ich jetzt gar nicht mehr haben. Ich habe doch auf Facebook gesehen, dass sie das auch hat. Boah, das ist so anstrengend. Also da bin ich schon ein bisschen froh, dass ich den Stress einfach nicht hatte.
Ja.
Oder so, oh mein Gott, die hat jetzt schon angefangen, für die Abi-Prüfung zu lernen. Muss ich jetzt auch? Kann ich sonst nicht mithalten? Oh, ist einfach nur ein Stressfaktor. Plus deine Nachbarn können dich ausspionieren.
Ja, also das ist halt im Vergleich zu meinen Schuljahren so, bei uns war es halt immer mit Zettelchen hin und her und so, ne? Wen findest du am besten? Und keine Ahnung, irgendwie solche komischen Zettelchen hin und her werfen. Und jetzt hört das halt nicht nach der Schule auf, ne? Jetzt ist man halt rund um die Uhr quasi in der Schulklasse, wenn man will.
Ja. Und, ja. Da bin ich ein bisschen froh, dass ich es nicht hatte. Aber andererseits, wenn du spätestens selber Kinder hast, dann bist du wieder damit konfrontiert, dass die coole WhatsApp-Gruppe dein Kind nicht aufnimmt oder über es lästert oder so. Nicht, dass du davon ausgehen könntest, dass dein Kind cool wäre. Hallo, ist es mit dir verwandt?
Ja, aber wenn ich dann manchmal auch so höre, dass dann Eltern ihren Kindern WhatsApp und Facebook verbieten oder so, denke ich auch, ist auch, finde ich, glaube ich, noch nicht mal so gut, weil man die dann ja tatsächlich so sozial ziemlich ausschließt, ne, aus dieser, was weiß ich, Klassengemeinschaft oder aus der Community, die sonst so zusammen abhängt. Dann ist man schon irgendwie so ein bisschen strange, glaube ich.
Ja, also ich meine, WhatsApp, da können sie gucken, ob du es installiert hast, aber Facebook, du kannst ja doch einfach einen Account anlegen und dich einfach woanders einloggen. Also ich meine, hallo, das ist ja nicht so schwer. Und wenn die wissen, was ein Inkognito-Tab ist, dann ist die vorbei.
Ja.
Ich habe das meiner Mutti letztens auch beigebracht. Ich habe schon ein bisschen Angst, was sie damit anstellt. Wahrscheinlich nichts, aber Man kann kurz ein bisschen sich Sorgen machen.
Ja.
Ein bisschen wie das Zettelchen werfen sind ja die Tags im Internet. Wir hatten mal Hochsaison, jetzt ist es nicht mehr ganz so krass gefühlt, wo halt der Persönlichkeitstag rumging und weiß ich, alles Mögliche. Machst du sowas noch, wenn dich jemand taggt? Taggt dich noch jemand?
Nee. Ich wurde aber damals auch eher äußerst selten getaggt irgendwo für. Hab dann aber auch meistens nicht mitgemacht.
Ja, kein Wunder, dass dich niemand getaggt hat.
Ja. Haben was machst du das?
Naja. Ich bin halt nicht cool genug, als dass sie mich dauernd taggen würden, Nummer eins. Und meistens denke ich mir, warum soll ich den Scheiß denn machen? Das interessiert doch eh keinen. Gestern gab es den How I Knit Tag, das geht gerade so ein bisschen in der Strickwelt rum. Jeder macht ein Video, wie er strickt und wie er die Hände hält und den Faden. Und das habe ich auch gemacht auf Instagram, weil ich das halt unglaublich spannend finde, zu sehen, wie verschiedene Leute stricken, so die verschiedenen Techniken. Aber da fand ich, hatte der Tag auch einen Mehrwert. Weißt du? Da habe ich schon ein bisschen drauf gelauert, dass mich jetzt nochmal endlich einer anschreibt und ich das auch machen kann. Das war dann okay. Aber ansonsten, nee. Oder mich hat heute jemand getaggt mit so einem, auf Instagram. Das scheint gerade so zu laufen, Instagram-Tags. Das können wir ja machen. 8 Fragen, markiere 15 Leute, wo ich denke, das ist ja eigentlich nur Spam für alle, die mir folgen. Da habe ich doch keine Lust, das zu machen. Und wen interessieren diese Fragen? Also wir können das ja mal kurz durchmachen. Lieblingsfarbe. Na, Markus?
Orange.
Okay. Und du? Ungewöhnlich? Hast du Farbsehstörung? Nein. rot? Blau? Sowas. Ja. So, dann Single oder vergeben?
Single. Oh Gott, hier kommen jetzt ganz persönliche Sachen, sonst muss ich irgendwann aufhören.
Ja, sonst kann einen hier keiner im Internet ernst nehmen, weißt du? Achso. Wenn man jetzt sagt, glückliche Beziehung. Und du willst hier so ein Nerd sein? Bist du verliebt, Herzchen?
Oh, nein. Du?
Ach, nee. Okay. Hast du ja gesagt?
Nein. Ich habe nein gesagt, glaube ich, oder? Ja, nein.
Da siehst du sowas in deinem Text. Geburtstag. Oh, oh Gott, wen interessiert? Das ist so ein bisschen wie Kinderpoesiealbum.
Ja.
Oder nee, Freundschaftsalbum.
Ja.
Text sind sowieso die modernen Freundschaftsalben. Also wir haben beide in der Brüllaffen-Sequenz Geburtstag angemessen.
Bei solchen Fragen kannst du ja auch so Text, ne, kannst du vielleicht auch ganz gut so Sicherheitsfragen von Online-Diensten mit rauskriegen von Leuten, ne? Geburtstag, Geburtsjahr, Lieblingsfarbe, Lieblingslehrer, in Moment der Schule. Mal,
du meinst, diese Texte werden von Hackern erstellt? Lieblingssong?
Ja, genau.
Ja, achso, jetzt, was ist denn dein Lieblingssong?
Meiner?
Ja. Oh. Ja, siehst du.
Lieblingssong. Oh, fällt mir gerade nicht ein. Oder sag du mal, ich überlege nochmal.
Boah, das ist so schwer. Ich weiß nicht. Ich mag total viel von Placebo. Ich mag auch Dinge von Paramore. Ich mag auch ganz viele mehr Dinge. Keine Ahnung. Musst du gucken, was du bei Last.fm am meisten gespielt hast. Aber das ist ja auch nicht zwangsweise dein Lieblingssong.
Last.fm habe ich gar nicht mehr in der Nutzung. Hätte ich eigentlich mal gerne noch gemacht, aber aus irgendeinem Grund habe ich damals aufgehört, das immer zu wie hieß er nochmal?
Scrubble.
Ja. Schwer zu sagen.
Ach ja.
Aber ich hatte da mal eins noch, aber ich finde es jetzt auch gerade nicht wieder. Von Owl Nation, Knights of Shame fand ich auch immer cool. Das ist so ein richtig langes, wo nachher, was ich auch immer hasse bei Liedern, wenn auch so CDs am Ende Pausen sind und dann wieder anfängt. Das ist auch eins dieser Lieder, aber das jetzt insgesamt finde ich es ganz cool.
Also meine Top-Tracks all-time, Nummer 1 ist Placebo, The Bitter End. Und danach kommt Because I Want You und dann kommt English Summer Rain. Mhm. Und dann Commercial von Levi. Und dann Placebo, Pure Morning. Und dann Placebo, This Picture. Und nein, vergiss es. Ich glaube, das ist nicht so aussagekräftig. Das ist einfach das, was ich immer gehört habe. Ich mag das ja auch, aber Lieblingssong ist halt schwer. Und dann hast du WhatsApp, also können wir dein Passwort da auch knacken mit der Sicherheitsfrage.
Ja.
Ja, Ich auch. Leider, ich musste mich dem ergeben. Dann Cola oder Fanta? Das ist auch die beliebte Frage für Apple oder Samsung. Dann denke ich mir, es gibt mehr Telefonhersteller. Aber im Mediamarkt ja nicht, weil wenn du irgendwie eine passende Schutzfolie haben willst oder so, dann auch nur, wenn du Apple oder Samsung hast. Aber nicht diese komischen Samsung-Billigmodelle, sondern nur S Nummer X, also SN und SN Mini.
Ja. Ja. Cola.
Ich hasse Cola und Fanta ist auch eklig.
Also gemischt finde ich noch besser, Cola und Fanta zusammen.
Bäbel.
Also ich trinke das auch sonst nicht, außer ab und zu meinen alkoholischen Getränken.
Sorry, ich trinke nur Detox-Tee.
Ja.
Ja, und dann Lieblingseissorte.
Ich glaube, ich sage jedes Mal was anderes, wenn mich das jemand fragt. Ich schätze mal so Nuss und Stracciatella oder so.
Okay, du bist also eher so der Süßeis-Milcheis-Mensch.
Ja.
Ich mag total diese Fruchtsorbet, so Zitrone und Schwarz-Johannisbeer-Sorbet und Himbeer-Sorbet ist geil. So diese Fruchtsachen halt, mag ich gerne.
Ja.
Ja, und so ein fettes Schokoeis ist auch immer gut.
Yeah.
Ja. Okay, fertig mit dem Tech. Sowas ist halt schon irgendwie ein bisschen anstrengend, ne? Ein
Ja.
bisschen seltsam. Und dann markierst du noch am besten 15 deiner Freunde, die das auch machen.
Oh, After Eight Eis mache ich auch gern. Da gibt es auch so richtig leckere Eisbecher von. Ah ja,
Ach, ich mag das
Krokantbecher
nicht.
auch.
Das erinnert mich halt immer so an Zahnpasta.
Ja?
Nee. Also ja, deshalb nicht. Und auch diesen Minzlikör. Ich denke mir, mein Mundwasser, das spucke ich da wieder aus. Also, was soll
Ja.
das?
Ja, und
Nee.
hier von wie heißt das denn, diese hippe Eismarke. Oh Gott, diesem Supermarkt. Häagen-Dazs. Da gibt es
Florida
auch irgendwie, ich weiß
Eis.
nicht, Cookies and Cream oder so. Oder ich weiß nicht mehr. Irgendeins ist da auch richtig geil.
Ja,
Richtig super.
alle lieben ja auch Ben und Jerry's. Sag mal, dürfen wir eigentlich die Markennamen sagen? Man hört immer nur in anderen Podcasts, ja, der große billige Möbelladen, den ihr alle kennt mit
Nee.
den Hackbällchen. Und ich denke mir ja, okay, weiß ich, aber kannst du es nicht sagen?
Ey, wir können hier Werbung machen, wie wir wollen. Wir sind ja nicht im Öffentlich-Rechtlichen, wo man das nicht darf. Aber manchmal macht man es halt vielleicht nicht so gerne, ne? Oder weil man halt auch nicht für bezahlt
Das ist ja das wahre Problem.
wird. Naja, aber wir machen ja hier so viel Werbung für Filme und was heißt Werbung? Aber ja.
Verstehe schon. Wir sollten auch Werbung für Muse machen. Chris ist ganz traurig. Ihn fragt keiner. Sein Lieblingssong ist Newborn von Muse.
Ah, okay.
Ja. So habe ich das noch nie betrachtet. Texte sind eigentlich nur eine Möglichkeit, deine Sicherheitsfrage rauszukriegen. Das ist so wahr. Es ist leider so wahr.
Ja,
Ja.
ich weiß gar nicht, was so die Konsequenz ist, wenn man das nicht macht, also nicht auf Text antwortet. Ist man dann irgendwie out oder ist man dann böse?
Ja, Text sind die nur modernen Kettenbriefe, ne? Wenn du das nicht
Ja.
weiterschickst innerhalb von 6 Tagen an 6 deiner Freunde, dann wirst du 6 Jahre nur Unglück haben und sechs,
Oh.
weiß ich nicht, traumatische Beziehungen.
Ah, das
Ne?
ist nicht so gut. Ja, dann mache ich auch mal mit bald. Nein.
Ja.
Ja. Ja, gut. Sind wir für heute durch oder haben wir noch was? Themenvorschläge aus unserem gut besuchten Live-Chat?
Es ist jetzt unglaublich glatt bei dir draußen. Ich bin am Montag Rad gefahren und ich habe jetzt zwei richtig blaue Knie. Ein Kniefleck auf der Patella, also
Ei.
Kniescheibe, und dann noch so ein bisschen weiter drunter. Sieht richtig schön aus.
Nee, ist nicht glatt. Montag war es glatt hier, aber wir haben auch bisher fast nie unter 0 Grad gehabt.
Okay, es war richtig glatt. Ich bin natürlich mit dem Rad zum Bahnhof gefahren, wie immer, ne?
Ja.
Und ich bin viermal hingefallen und das letzte Mal war so beim Radständer und da ist so eine kleine Schräge und ich kam nicht mehr hoch. Ich habe mich gefühlt wie so ein Käfer auf dem
Scheiße.
Rücken. Es ist im Nachhinein lustig, aber im Moment war es so gruselig. Ich lag da und sobald ich den Fuß angesetzt habe, um mich hochzustemmen, ist er wieder runtergerutscht und ich bin dann außen rumgelaufen, um dann irgendwie an der Seite unter dem Gebäudevordach wieder hochzukommen. Oh Gott. Ich habe gleich
Ja.
Oma angerufen. Geh nicht vor die Tür.
Ja, na, ich weiß das nur damals so aus den Winterurlauben, wo ich war, da war es dann ab und zu auch so verschneit und dann auch irgendwie mit Regen und so, dass das so vereist war, dass man teilweise gar nicht mehr die Auffahrt irgendwo hoch kann oder den Weg zum Haus. Und dann musste man da erstmal so quasi auf alle Vieren gucken, wie man da überhaupt hinkommt.
Total gruselig.
Ja.
Ja. Na gut. Ehe wir jetzt sinnlos übers Wetter reden, hören
genau.
wir einfach auf.
Genau. Vielen Dank fürs Hören. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne eine Rezension beim iTunes Store hinterlassen. Ich weiß gar nicht, hab da schon länger nicht mehr reingeguckt, aber wir legen da sehr viel Wert drauf. Und,
dört euch was Schönes.
Was?
Dört euch was Schönes.
Genau, dören ist
sagt
auch immer wichtig.
So.
Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, wir haben heute leider keine Buchtipps für euch.
Nee, Buchtipps, nee. Aber wir hatten ja eins in dieser Folge, wie hieß es nochmal, $1 Billion. Gibt's auch kostenlos, habe ich letztens noch gesehen, bei, ja, was heißt kostenlos? Also wenn man bei Spotify, bei Musikstreaming angemeldet ist, kann man das auch als Hörbuch kostenlos hören.
Aha, wusste gar nicht, dass sie mich hier haben.
Ja, ja. Aber ganz schlecht zu finden. Okay, das war's, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.
Tschüss.